ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute die blockierte Republik. Kann sich Deutschland neu erfinden? Ich bin Michael Riesel. Hallo.
Meine Damen und Herren, die Aufgaben, vor denen wir alle stehen, sind gewaltig. Denn der Nachholbedarf an Reformen hat sich bei uns geradezu aufgestaut. Es wird alle Kraft und alle Anstrengung kosten, die Erneuerung voranzutreiben. Die Welt ist im Aufbruch. Sie wartet nicht auf Deutschland.
Erinnern Sie sich, Bundespräsident Roman Herzog in seiner berühmten Rede, die in den Satz mündete, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Mahnende Worte. Das war 1997, klingt aber sehr vertraut heute, fast 30 Jahre später. Die Fülle der Probleme, der Reformstau, die Angst vor Veränderung. Ob KI, Trump oder die kriselnde Industrie, die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf in rasendem Tempo und Deutschland, so scheint es, hinkt hinterher, bleibt auf der Strecke. Von einer blockierten Republik spricht der Historiker Frank Trentmann und das wirft die Frage auf, was hält uns zurück? Wie ist dem Exportweltmeister von einst die Zukunft abhanden gekommen und wie holen wir sie uns wieder? Darüber wollen wir reden in diesem Forum bei SWR Kultur. Dr. Daniel Stelter ist Ökonom, Autor, Podcaster. Herr Stelter, der Standort Deutschland sei im freien Fall, befindet sich in der tiefsten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Das sagt Peter Leibinger, Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI. Wenn man das hört, könnte man meinen, unser Land geht gerade den Bach runter.
Ja, das könnte man in der Tat meinen und wir werden es ja diskutieren, ob es eine normale Krise ist, ob wir uns zu sehr hineinsteigern, ob wir unter Umständen vergessen haben, wie Krisen ausschauen. Man muss aber schon konstatieren, dass wir eben eine andere Krise haben als in der Vergangenheit. Wir haben die längste Stagnation seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, also 6 Jahre Stagnation. Dieses Jahr rauschen wir wahrscheinlich knapp am 3. Jahr einer Rezession in Folge vorbei. Und wir haben es nicht mit einer normalen Konjunkturkrise zu tun. Wir haben es auch nicht zu tun mit einer Krise, die von außen gekommen ist, wie damals die Finanzkrise oder die Eurokrise, sondern wir haben es zu tun mit einer, wie ich finde, Strukturkrise. Und das macht es eben problematisch. Strukturkrisen sind schwieriger zu beantworten. Und ich fürchte in der Tat, dass uns da noch einige schwere Zeiten bevorstehen. Und wir werden es noch diskutieren. Ich glaube auch in der Tat, dass wir schon einige Reformen brauchen, um auf diese Strukturkrise adäquat zu reagieren.
Jetzt gehört Klagen bei Lobbyisten natürlich auch zum Handwerk. Deshalb Frage an die Wirtschaft. Journalistin Dr. Ursula Weidenfeld, bei solchen Warnungen wie der vom BDI-Präsidenten, wie viel Krisengerede ist da auch mit dabei oder ist die Lage wirklich so dramatisch?
Die Lage ist ernst, sie ist auch dramatisch, aber sie ist nicht aussichtslos. Und dieses Zitat vom freien Fall, das scheint mir doch übertrieben zu sein. Herr Stelter hat total recht, es gibt eine Strukturkrise. Die kommt aber eben nicht nur von uns selbst, sondern die kommt auch natürlich von außen. Die Deglobalisierung ist etwas, das Deutschland ganz besonders betrifft. Der frühere Exportweltmeister guckt im Moment doch ziemlich hilflos zu, wie die Märkte verschlossen werden, auf denen er früher sehr erfolgreich war. Wir sehen, in den USA wird es sehr, sehr schwierig. In China verkauft die deutsche Wirtschaft nicht mehr ansatzweise so viel wie früher. Und wir haben eben auch das Problem, dass durch diese Entflechtung des Welthandels natürlich deutsche Unternehmen sehr, sehr stark im Ausland investieren, umgekehrt aber das Ausland nicht ähnlich stark in Deutschland. Insofern haben wir eine Strukturkrise, wir haben aber eben auch eine Konjunkturkrise und beides zusammen macht es wahnsinnig schwer. Wir sehen den Kampf der Bundesregierung, das zu adressieren und dagegen anzugehen. Und wir sehen aber auch die Hilflosigkeit eines politischen Systems, das sich viel darauf zugute gehalten hat, langsam zu sein, bedächtig zu sein und erst nach sorgfältiger Beratung, nach Aktivierung aller Checks and Balances zu entscheiden. Und da sehen wir doch, dass das in den letzten Jahren sehr deutlich an seine Grenzen gekommen ist. Das haben wir bei Corona gesehen, das haben wir nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gesehen und wir sehen es jetzt wieder.
Interessante Punkte, werden wir drüber reden. Herr Trentmann, die blockierte Republik, ich habe es erwähnt, so heißt Ihr neues Buch. Sie sind Professor für Geschichte an der Universität London und auch an der Universität Helsinki. Wir haben es gehört, in Deutschland macht sich Krisenstimmung breit. Ist das auch der Blick, den man im Ausland auf uns hat? Schaut man auf Deutschland als ein Land in der Krise?
Nun, aus dem Ausland ist die große Sorge eigentlich nicht nur die Wirtschaft, sondern wofür Deutschland steht. kann man sich auf Deutschland verlassen in einer Krise, die sowohl wirtschaftlicher Natur ist, aber natürlich ebenso geopolitisch. Da geht es um die Deglobalisierung, die angesprochen wird, aber es geht natürlich auch um die Zukunft Europas und welche Rolle Deutschland da füllen kann. Und daher sieht momentan nach dem ursprünglichen Optimismus, würde ich sagen, der nach der letzten Bundestagswahl versprühte und wo sich Merz, der Bundeskanzler, versuchte, auch als Außenpolitiker zu profilieren, ist jetzt so die Skepsis eingerückt. Also um nur ein Beispiel zu nehmen, in Großbritannien sträuben eben viele Menschen die Haare, wie sich die noch recht junge Koalitionsregierung fast zerlegt über eine, ja, nicht gerade ambitionierte Rentenreform und damit irrsinnig viel auf dem Spiel steht. Also das würde ich betonen, nicht? Also der Blick in Deutschland ist sehr stark auf die wirtschaftliche Krise bezogen, aber die ist ja miteinander verknüpft mit einer politischen Krise und letzten Endes mit einer Identitätskrise. Es ist ja nicht nur das politische System, sondern auch viele Bürger sind unsicher über die Zukunft, wofür Deutschland überhaupt steht.
Herr Stelter, würden Sie zustimmen, gehen die Probleme über das rein ökonomische hinaus, steckt Deutschland, wie Herr Trentmann sagt, in einer Identitätskrise?
Ja, würde ich zustimmen. Ich meine, für viele von uns ist der wirtschaftliche Erfolg des Landes auch ein bisschen identitätsstiftend. Da können wir noch drüber sprechen. Ich bin kein Wirtschaftshistoriker, aber ich würde schon sagen, mit dem Aufschwung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, all das hat dazu beigetragen, den Deutschen wieder Selbstbewusstsein zu geben und Gefühl zu geben, wo man in der Welt steht. Und wir hatten ja auch gute Jahre vor Corona. Die haben wir leider nicht genutzt, wie wir es hätten nutzen sollen. Gerade die Politik hat Fehler gemacht. Und vor dem Hintergrund haben wir schon eine Identitätskrise und wir wachen so ein bisschen ungemütlich auf, eben, weil wir vorher so eine Vision gelebt haben, wir könnten uns alles leisten und haben eben, und gerade meine Kritik an der Politik wäre das ja auch zu sagen, die Politik hat oftmals dann die Mittel nicht richtig verwendet und hat damit eigentlich quasi die Bürger in der Illusion genährt, uns geht's gut, ohne die Grundlage dafür zu legen, dass es dauerhaft auch weiterhin gut geht. Und das ist, glaube ich, das Problem, vor dem wir jetzt stehen.
Frau Weidenfeld, Sie müssen mir eins erklären. Dieser Tsunami an Herausforderungen, den wir jetzt schon aufgezählt haben, das, was man als Polykrise mittlerweile bezeichnet, Krieg, Klimawandel, die Erosion der liberalen Welt- und Wirtschaftsordnung, darunter leiden ja auch andere Nationen, nicht nur wir. Aber warum stecken das die anderen scheinbar besser weg?
Naja, das ist natürlich immer auch eine Frage der Wahrnehmung und der Binnenwahrnehmung. Wenn wir auf die Wahrnehmung Deutschlands aus dem Ausland schauen, dann ist das ja nicht nur Verwunderung und Bestürzung, sondern damit verbinden sich ja schon auch sehr große Hoffnungen, nicht? Also Kenneth Rogoff hat in der vergangenen Woche gesagt, Deutschland sei ein guter Platz und wenn irgendwo ein Platz sei, an dem man jetzt investieren würde, dann möglicherweise da. Markus Brunner-Meyer und Harold James sind total optimistisch für Deutschland, weil Deutschland, und das muss man, glaube ich, sagen, es ist ja nicht die erste Krise. Sie hatten eben das Zitat von Roman Herzog aus dem Jahr 1997. Das könnte man heute genauso wiederholen. Und trotzdem hat Deutschland nach 1997 die Kurve bekommen. Das muss man, glaube ich, auch sehen. Es hat lang gedauert. Die politische Lage war damals ähnlich mutlos und verzweifelt, wie sie es heute auch ist. Und dennoch hat Deutschland bisher jedenfalls immer unter Beweis gestellt, dass es solche Krisen bewältigen kann und zwar lange braucht, aber irgendwann die Kurve kriegt. Und das ist vielleicht auch das, was man heute sagen kann und sagen würde. Es hat diese großen Hoffnungen an die neue Regierung gegeben. Die hat bisher noch jede Regierung, die mit großen Hoffnungen und großen Versprechen gestartet ist, enttäuscht. Das hat Gerd Schröder und Joschka Fischer haben 1999 die Kurve erstmal auch nicht bekommen. Die erste Regierung Merkel war in den ersten beiden Jahren ein reines Desaster, was Reformen anging. Und danach wurde es nicht viel besser. Und jetzt sehen wir eben wieder dieses ruckelige Anfangen, dieses Enttäuschen von Versprechen und Hoffnungen. Was aber nicht heißen muss, dass diese Regierung jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist.
Ich sage ganz kurz einhaken darf. Also ich würde schon sagen, aus meiner Erfahrung, dass die Enttäuschung schon massiv ist. Also es gab vor einem Jahr, nachdem die Ampel geplatzt war, gab es einen Stimmungsumschwung in der Wirtschaft und man hatte Hoffnung auf eine neue Regierung. Und heute ist im Prinzip die Hoffnung völlig verflogen. Die Stimmung ist deutlich schlechter als vor einem Jahr. Hinzu kommt, ich glaube eben, die Gefahr ist schon, es mit früheren Krisen einfach zu vergleichen und dann zu sagen, es ist doch immer gut gegangen. Wieso glaube ich das? Wenn wir ganz ehrlich sind, auf die deutsche Wirtschaft gucken, dann leben wir heute noch von Industrien, die es bereits im Kaiserreich gab. Also Automobil, Chemie, Maschinenbau, das sind die Stützen aus dem Kaiserreich. Die deutsche Wirtschaft hat sich schwer getan, mit neuen Innovationen, neuen Industrien. Ich meine, wenn Sie überlegen, Software, SAP ist auch schon über 50 Jahre alt. Also wir haben nicht diese große Erneuerung, die andere geschafft haben. Und jetzt kommen quasi diese Schlüsselindustrien, Chemie, Maschinenbau, Automobil, in massive strukturelle Probleme hinein. Und deshalb ist es schon eine andere Krise der Vergangenheit. Und ich glaube, immer mehr Bürger nehmen das auch wahr. Und Verluste in diesem Bereich sind sehr, sehr schwer wettzumachen. Und als letzter Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist, wir haben eine demografisch ganz andere Situation als die Schröder-Zeiten. Also bei den Hartz-IV-Reformen, Agenda 2010, da waren die Babyboomer so in den Ende 30, um die 40 herum. Jetzt sind die Babyboomer quasi blicken auf den Ruhestand. Das ist ein ganz, ganz anderes Umfeld, was meines Erachtens auch erklärt, warum die Politik sich noch schwerer tut, das zu tun, was man tun müsste, um hier quasi Grundlage dafür zu legen, dass wir diese Krise gut bewältigen.
Ich will Ihnen gar nicht widersprechen, was die Analyse angeht. Ich will nur sagen, dass es nicht so ist, dass Deutschland und Europa, und es betrifft ja eben nicht nur Deutschland, es betrifft ja die gesamte Europäische Union, dass wir jetzt da stehen und nichts in der Hand haben, um diese Krisen und diese Krise zu adressieren. Das war eigentlich nur mein Punkt. Sie haben in Ihrer Beschreibung völlig recht.
Das würde ich auch stark unterstützen. Und da ist der historische Blick, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Natürlich, jede Krise ist letzten Endes neu. Also die Krise der Landwirtschaft in den 50er und 60er Jahren war für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiteten, neu. Und ebenso die Kohlekrise, die sich dann in den 60er, 70er Jahren breitmachte. Also das wiederholt sich. Ich würde schon unterstützen, was gesagt worden ist, dass Deutschland auch auf Stärken blicken kann, nicht? Also das Bildungssystem ist vergleichbar recht gut. Es gibt noch ein einigermaßen funktionierendes Gesundheitssystem. Es gibt einen Sozialstaat. Da gibt es natürlich allerlei Probleme. Aber es gibt den Sozialstaat. Und es gibt den Rechtsstaat. Das würde ich auch stark machen. Bei den Sachen, den Themen, die eben angesprochen wurde, fällt mir sofort auf, dass natürlich der deutsche Blick ist sehr stark auf die Wirtschaft, weil eben das Wirtschaftswunder so stark verankert ist, auch in der Erinnerung vieler Menschen, dass das eine große Hürde ist und auch Teil der Selbstblockade, weil eben viele Bürger und Politiker, einschließlich der Bundeskanzler, so ein bisschen die Erinnerung an die alte Bundesrepublik im Hinterkopf tragen, als ob in der alten Bundesrepublik immer nur Wirtschaftswunder herrschte, was natürlich nicht der Fall ist. Das andere ist, glaube ich, wichtig ist, die wirtschaftlichen Probleme mit gesellschaftlichen und politischen verknüpft zu sehen. Eben wurde das Altern angesprochen. Das Altern ist verknüpft mit dem Fachkräftemangel. Das wiederum ist verknüpft mit der Pensionskrise. Und ich glaube, was wir momentan sehen, ist, dass die Politikfelder von den Politikern und auch von den Bürgern und den Medien häufig so fragmentiert werden, als ob es einzelne Politikfelder sind, die man dann mit ganz spezifischen Lösung angehen kann, während ich, also als Historiker, wenn ich einen Schritt zurücktrete, sehe ich sofort die Verzahnung dieser Probleme. Und da fehlt im Moment der Mut und da ist die Atmosphäre sehr wichtig und die Stimmung, also die Schwarzmalerei und auch so die Grundhaltung, naja, kann ja eigentlich gar nicht klappen. Also da fehlt ein bisschen die Zuversicht, die also auch bei Schröder in den Schröder-Jahren noch vorhanden war.
Was ein ganz entscheidender Punkt ist, Herr Trentmann. Da haben Sie, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir sagen ja nicht Wirtschaftswachstum oder Wirtschaft, weil wir damit nur Bruttoinlandsprodukt meinen, sondern wir wissen, dass Wirtschaftswachstum die Verteilungsspielräume aufmacht, die eine Gesellschaft braucht, die eben vor diesen sozialen und demografischen Problemen steht, die Sie gerade skizziert haben. Und wenn es eben diesen Verteilungsspielraum nicht mehr gibt, weil es kein Wachstum gibt und wir stagnieren ja seit 2019, wenn man es ganz realistisch anguckt. Wenn es diesen Verteilungsspielraum nicht mehr gibt, dann kann man Verteilungsprobleme nicht mehr gut adressieren. Das haben wir in der vergangenen Rentendebatte gesehen und das sehen wir eben auch, wenn es um diese Frage nach der Zuversicht geht. Allensbach, also das Meinungsforschungsinstitut Allensbach, hat ja eine, finde ich, sehr, sehr aussagekräftige Umfrage gemacht, wonach 80% der Deutschen den Reformbedarf sehen und erkennen und den auch für dringlich halten, aber nur eine Minderheit bereit ist, dafür auch eigene Zugeständnisse und Abstriche zu machen. Und das ist, glaube ich, also wirklich ein ganz klassischer Fall einer Status-Quo-Gesellschaft. Wenn ich nicht mehr hoffen kann, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart ist, dann verteidige ich das, was ich habe, mit Zähnen und Klauen. Und das ist die politische Debatte, die wir im Moment führen. Und das ist eben auch das, was Sie beschreiben als die blockierte Republik, eine Gesellschaft, die nicht mehr zuversichtlich ist, die nicht mehr nach vorne gucken mag, weil sie das nach vorne gucken für generell schlechter und beschwerlicher hält als das, was sie im Moment hat.
Herr Stelter, ist die Krise also vor allem in unseren Köpfen?
Nein, definitiv nicht. Die Krise ist sehr real und meines Erachtens unterschätzen viele Bürger noch und vor allem auch die Politik, wie tiefgreifend die Krise ist. Also tritt man, wenn ich hier der quasi der Schwarzmaler bin, aber ich bin in der Tat jemand, der sagt, das ist ausgesprochen kritisch zu sehen. Ich würde ganz gerne es ein bisschen breiter fassen. Ich stimme total zu, was gerade gesagt wurde, dass es eine Krise ist, die viel breiter ist, dass wir nicht nur sehen sollen, Wirtschaft und dann separat davon Sozialsystem, es hängt alles zusammen. Natürlich können wir nur mit einer guten Wirtschaft Sozialstaat finanzieren etc. etc. Und darum war übrigens auch, Herr Trentmann, diese Rentendiskussion, wenn ich mal sagen darf, kann man die Engländer konnten gar nicht fassen wegen so einer Kleinigkeit, das war natürlich nichts anderes als ein massiver Verteilungskonflikt, um den es da ging. Ja, und man hat im Prinzip erstmal gesagt, wir beantworten einen Teil des Verteilungskonfliktes schon mal, indem wir sagen, liebe Rentner, ihr nehmt keine Kürzung hin, nehmt Klammer auf. Auch das ist unsere Klarstellung, wir reden nicht von einer Kürzung, wir reden von einem geringfügig geringeren Anstieg, das muss man auch dazu sagen. Und wir haben in der Tat das Problem, dass wir eben uns nicht an die grundlegenden Themen rantrauen. Also Sie haben gesagt, Fachkräftemangel. Nehmen wir mal das als Beispiel. Die naheliegende Antwort, und dafür brauche ich keine Rentenkommission, ist zu sagen, wir beenden dieses unsägliche Frühverrentungsprogramm der Rente mit 63. Wir wissen, es wird immer von der Politik gesagt, da wird immer der Dachdecker angeführt, aber in Wirklichkeit sind es Facharbeiter, die überhaupt nicht diese schlechten Arbeitsbedingungen in Mehrheit haben, die Jahre eingezahlt haben und deshalb mit 63 in die Rente gehen. Das heißt, die Antwort im Fachkräftemangel, die einfachste ist, Rente mit 63 abzuschaffen. Das ist übrigens auch hilfreich für die Rentenkasse, weil länger eingezahlt wird. Also es würde einigen Aspekten helfen. Naheliegende Lösung für Sozialsystem und für die Wirtschaft wird nicht gemacht. Aus Angst vor dem Wähler. Und damit haben wir das ganz große Problem, als der Schröder damals Reform gemacht hat. Da gab es meines Erachtens, so wie ich mich erinnere, eine große gesellschaftliche Diskussion, auch medial. Man erinnert sich an Sabine Christiansen, die jeden Sonntagabend irgendwie die Selbstkasteiungsshow gemacht hat, der Deutschen. Das war breiter Konsens, wir müssen was machen, weil wir über 5 Millionen Arbeitslose haben oder hatten. Heute haben wir das eben nicht und damit ist der Druck nicht da, nach dem Motto, der Arbeitsplatz geht verloren und der den Job verliert, der geht in Rente. Und damit fehlt uns dieser Druck und deshalb habe ich die Sorge, dass diese Betonung dessen, was Frau Weidenfeld gesagt hat, das Status quo, ich möchte am Status quo festhalten, dazu führt, dass wir uns eben nicht an die Reformen machen und hinnehmen, dass die Wirtschaft quasi weiter relativ zu anderen Ländern underperformt.
Also da ist vieles richtig, was Sie sagen. Aber ich würde schon betonen, also dass irrsinnig viel von der Wahrnehmung abhängt. Nämlich, warum ist die Wahrnehmung so stark, dass es diese Defensivhaltung gibt? Die Wahrnehmung ist so stark, weil in den Köpfen vieler die Bundesrepublik und die Gesellschaft von Ungleichheit, Ungerechtigkeit gezeichnet ist. Und wenn wir dabei Themen gucken, ob es Migration oder Ungleichheit ist, sehen wir dann, also wenn wir es vom Ausland aus betrachten, dass die Verhältnisse gar nicht so schlecht sind in Deutschland. Es ist ja, wie vorhin auch erwähnt wurde, den meisten Menschen ist es ja seit 2007, 2008 besser gegangen. Selbst das Prekariat ist nicht, das Mindestlohnsektor ist ja nicht ausgewuchert, sondern ist in den letzten 5, 7 Jahren zurückgegangen, genau, mit der Zunahme des Mindestlohns. Aber in den Köpfen der meisten Menschen und insbesondere auch im Osten herrscht eben das Bild, dass Ungleichheit und Ungerechtigkeit regiert. Und da erwähne ich ja, um nur ein Beispiel zu geben, in meinem Buch, dass die Menschen in Thüringen und Sachsen eben total davon überzeugt sind, wie ungleich ihre eigene auch es in ihrer Region ist. Und wenn wir uns die Daten anschauen, sehen wir, dass Thüringen und Sachsen ähnlich wie Norwegen das am wenigsten ungleiche Region ist. Also da ist schon sehr viel in den Köpfen verankert und das macht es so schwer. Früher gab es auch Verzicht, also der Lastenausgleich in den frühen 50er Jahren ist ein sehr gutes Beispiel, aber kein Politiker und die meisten Bürger trauen sich im Moment nicht daran, an Lastenausgleich zu denken, bei Rente und anderen Generationsfragen. Verzicht.
Aber Herr Trefner, warum muss man Lastenausgleich besprechen, wenn Sie gerade richtigerweise darlegen, es gibt diese Ungleichheit nämlich nicht. Also ich persönlich will ja sicherlich nicht an dieser Stelle die Medien kritisieren, aber ich muss schon sagen, was da in den Medien kolportiert wird zum Thema Ungleichheit, was da geschrieben wird, das ist auch manchmal schlichtweg nicht wahr. Also bei der Einkommensverteilung, haben Sie gerade richtigerweise gesagt, ist der Staat sehr effektiv bei der Umverteilung. Die Umverteilung führt dazu, dass wir nach Umverteilung eine der gleichsten Einkommensverteilung aller OECD-Länder haben. Darüber hinaus wird dann kolportiert, die Mittelschicht würde schrumpfen. Auch das stimmt nicht. Die Mittelschicht ist seit 20 Jahren stabil. Richtig. Und dann kommt das große Thema der Vermögensungleichheit. Und da muss man ganz klar sagen, auch da muss man natürlich mal genauer hingucken. Die Tatsache, dass wir so einen ausgebauten Sozialstaat haben, die Tatsache, dass die Leute meistens Rente bekommen, wenn wir das berücksichtigen, haben wir nämlich auch nicht so eine große Ungleichverteilung. Und wenn Sie nach anderen Ländern gucken, wie Schweden zum Beispiel, da haben sie eine höhere Ungleichverteilung. Wir wissen, guter Sozialstaat geht daher, einher mit weniger privater Vermögensvorsorge. In Italien, um das kurz zu sagen, ist die Vermögensungleichheit kleiner. Warum? Weil die Italiener schon seit Jahrzehnten wissen, sie müssen privat vorsorgen. Das heißt, wir haben hier auch ein verzerrtes Bild und wir haben ständig diese Ungleichheitsdiskussion getrieben auch von bestimmten politischen Kräften. Statt mal darüber nachzudenken, wie machen wir den Kuchen eigentlich gemeinsam größer, weil dann haben wir nämlich alle mehr und haben auch weniger Verteilungskonflikte.
Wobei, Herr Stelter, ich glaube, dass Ungleichheit ist ja in dem Zusammenhang eine Chiffre. Das ist ja nicht das, was Sie jetzt meinen, guckt in die Statistik und da seht ihr, dass der Gini-Koeffizient in Deutschland gar nicht so besorgniserregend sich verändert hat, sondern es geht doch darum, dass Menschen, alle Bürger in einem Land, Bürgerinnen in einem Land gerne selbstbestimmt leben wollen. Die wollen gerne am Steuerrad ihres Lebens sitzen und die wollen nicht abhängig sein davon, ob sie Bürgergeld bekommen oder eine Grundsicherung erhalten oder nochmal Wohngeld extra bekommen können. Das ist das Resultat dieser Umverteilung, aber das macht ja keinen zufriedener. Die meisten Menschen möchten gerne von ihrer eigenen Hände Arbeit leben und später einen berechtigten Anspruch auf eine Altersversorgung haben, für die sie ein Leben lang eingezahlt haben. Und da muss ich ehrlich sagen, bei allem, wo Sie total recht haben, was die Zahlen angeht, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Die Frage, sitze ich am Steuerrad meines Lebens? Das ist die entscheidende Frage, die sich Menschen in Thüringen und Sachsen stellen, die sich aber auch, ja, und wir reden ja auch über Baden-Württemberg, die sich Menschen in Baden-Württemberg im Moment stellen, wo sie sehen, dass die Industrie Tausende von Arbeitsplätzen abbaut und dass keiner so richtig sieht, wo es hingehen kann. Also insofern glaube ich, die Debatte ist sehr, sehr, sehr berechtigt. Die wird mit der Chiffre Ungleichheit überschrieben, aber sie meint ja viel mehr.
Frau Weinfeld, ganz kurz zum Protokoll geben. Ich bin mit Ihnen 100% einer Meinung. Ich sehe es ganz genauso. Nur die Antwort für mich wäre ja, die Menschen die Chance zu geben, am Lenkrad zu sitzen. Das bedeutet zwei Dinge. Zum einen, ihnen mehr von ihrem Einkommen zu lassen. Was immer vergessen wird, ist, wir reden immer über Einkommen. Wir vergessen aber, dass ja viele Menschen sehr früh sehr hohe Abgaben haben für Sozialstaat und Steuern. Das zweite ist, ich würde die private Vermögensbildung fördern. Warum haben wir denn im Osten eine große Unzufriedenheit? Unter anderem aufgrund des Erbes der DDR, dass dort eben die Privatvermögen deutlich tiefer sind.
Ich bin kein Autofahrer, aber darf ich ganz kurz dazu sagen, beim Autofahren geht es natürlich um Richtung. Also ich gebe Ihnen beiden recht, aber das Problem im Moment ja ist eine gewisse Vorsicht und Mutlosigkeit, dass die Fahrer und Fahrerinnen Angst haben, wo die Reise hingeht. Also das fällt mir eben besonders auf und dass es zu früheren Zeiten eben schon eine Stimmung gab, in der die Veränderung als Chance gesehen wurde. Das heißt, ich kann die anderen Fahrer und Autos und den Straßenverlauf ja nicht selber kontrollieren als Fahrer. Ich muss mich mit gewissen Risiken auseinandersetzen und das fehlt im Moment, nicht? Also Wandel geht mit Risiken einher, aber hat auch die große Chance, dass wir selbst den Laden umkrempeln.
Frau Weinfeld, wenn wir da nochmal einhaken, nochmal zurückgehen an den Anfang zu Roman Herzog und dem Ruck, der durch Deutschland gehen muss. Friedrich Merz, der hatte als Kanzler eine Wirtschaftswende versprochen, einen Herbst der Reformen und hat bei manchen die Hoffnung geweckt, ihm könne ein Befreiungsschlag für Deutschland gelingen. Jetzt ist nach 7 Monaten dieser schwarz-roten Koalition nicht mehr so viel von diesem alten Elan übrig. Warum denn nicht? Friedrich Merz, kann er nicht oder will er nicht?
Ich glaube schon, dass die neue Bundesregierung Fehler gemacht hat. Sie hat am Anfang diesen Impuls, dieses Momentum nicht genutzt, um wirklich Reformen schon anzustoßen, um das, was sie sich vorgenommen hat, in die Tat umzusetzen. Dann hat sie Sommerpause gemacht und im Herbst war dann eben schon wieder die alte Debatte intakt sozusagen und die alten Lager waren wieder gebildet. Das waren die Fehler. Deshalb hat Friedrich Merz nicht geliefert und nicht so geliefert, wie er es versprochen hat. Man muss, wenn man aufs Papier guckt, schon sehen, da ist ja eine Menge passiert. Die haben eine Menge gemacht, aber die haben den Signature-Dish dieser Bundesregierung noch nicht angepackt und noch nicht gekocht. Und das ist eben die große Frage nach den Sozialreformen, nicht nur Rente, sondern auch Gesundheit und Pflege.
Herr Stelter, Frau Weidenfeld sagt, die haben einiges gemacht, was sie vor allem gemacht haben oder was Merz am Anfang seiner Regierungszeit gleich gemacht hat. Er hat eine der heiligsten Kühe der deutschen Politik geschlachtet, die Schuldenbremse. Schwarz-Rot hat ein riesiges Schuldenpaket aufgenommen. Geld, um das uns andere Länder beneiden. Und trotzdem hat man nicht den Eindruck, das war jetzt für Deutschland der große Sprung nach vorn.
Also vielleicht mal, das gebe ich zum Protokoll, ich war durchaus dafür, dass die Schuldenbremse reformiert wird und ich bin auch nicht prinzipiell gegen Schulden. Man muss aber zwei Dinge erstmal ehrlich sagen. Erstens die Tatsache, dass wir in den letzten Jahren unser Land so vergammeln lassen. Entschuldigen Sie meine Wortwahl, aber das ist es ja, eine Infrastruktur, liegt nicht an der Schuldenbremse. Ich habe Herr Trentmann gelesen bei Ihnen, also Sie denken Schuldenbremse, war es aber nicht, weil eigentlich seit Einführung der Schuldenbremse ist sogar die Investition ein bisschen nach oben gegangen. Also wir haben vorher gespart und es war auch gar nicht nötig, weil der Staat schwamm in den Jahren, in 10 Jahren vor Corona wirklich in Geld, dank der billigen Zinsen von Herrn Draghi und dank der steigenden Steuereinnahmen. Und die Politik hat einfach bewusst aber entschieden, den Sozialstaat auszubauen, statt zu investieren. Also es war ein politischer Entscheid, zu konsumieren, statt zu investieren. Jetzt haben wir dann gesagt, okay, wo sind wir jetzt, in welchem Stadium? Wir müssen dringend investieren, das ist unstrittig und da müssen wir eben Schulden machen. Obwohl, wie gesagt, vorher, es wäre nicht nötig gewesen. Und dann haben sie gesagt, wir machen große Schulden. Es war sicherlich erstmal ein Wortbruch, das kam sicherlich bei den Wählern der Union nicht an, aber ich bin jetzt kein Politiker, mir ist es selber egal. Aber wir müssen natürlich schon sehen, wenn jetzt rauskommt, dass im Prinzip die Hälfte des Geldes statt in Investitionen zu fließen, dazu dient, Löcher im Haushalt zu stopfen, dann ist es natürlich schon nochmal ein nächster Wortbruch, weil zu sagen, wir machen Schulden wirklich für Investitionen, okay, aber das dann nicht zu machen, das ist natürlich dann ganz bitter. Und deshalb muss ich sagen, ist die Gefahr halt sehr groß, dass dieses Schuldenpaket dazu beiträgt, dass der Bundeshaushalt schon in wenigen Jahren manövrierunfähig ist, gepaart mit eben dem Rentenbeschluss von letzter Woche und den Verteidigungsausgaben. Und das ist dramatisch. Vor dem Hintergrund, Schulden wäre vernünftig gewesen. Leider enttäuscht die Regierung bei der Verwendung der Mittel und legt damit nicht die Grundlage, um unsere Probleme zu lösen.
Herr Trentmann, ja, mit dieser Zinslast und mit diesem Schuldenberg, wird da sozusagen die Selbstblockade, von der Sie sprechen, wird die da auf Dauer gestellt?
Also man könnte schon, wie eben gesagt wurde, vieles des Geldes zentral einsetzen, um Innovation zu fördern. Das ist ja das Grundproblem, dass Deutschland hinterherhängt, was das Produktivitätswachstum angeht. Und das geht zurück auf, ja, schon in den 2000ern ist das zu beobachten. Und da würde ich dann auch die Firmen und die Unternehmen ein bisschen kritischer betrachten. Also wir reden sehr viel über die Politiker und das ist auch richtig. Aber Teil des Problems sind auch wie deutsche Firmen mit dem enormen profitablen Globalisierungsschub nach den 1990ern umgegangen sind. Denn es wurde immer weniger investiert. Und der große Batzen der Investitionen kommt ja nicht vom Staat, sondern wird privatwirtschaftlich geleistet von Firmen. Und der Kapitalstock ist da seit 2000 um 12% oder so gesunken. Und da steht Deutschland sehr schlecht da. Ein Wort zur Politik und zu Merz und dem sogenannten Herbst der Reformen. Also ich frage mich, ob das Problem nicht nur die Durchsetzungsfähigkeit der Reformen ist, sondern eben auch eine gewisse mangelnde Fantasie und mangelnder Mut, eine eigene Position zu beziehen. Also was passiert ist, ist, dass auch nach dem Sommer in der ersten großen Rede wurde dann die sogenannte Migrationswende als die große Reform, die durchgesetzt wurde, hochgehalten. Was das letzten Endes heißt, aus der Sicht der Bürger, ist, dass die Christdemokraten aufgewacht sind und jetzt endlich sehen, was die AfD schon seit Ewigkeiten sagt. Nicht, das ist keine eigene Position. Das ist hinter den Populisten so ein bisschen herlaufen, ist meiner Ansicht nach auch fatal, weil es den großen Nutzen, nicht nur heute, sondern auch historisch, der Millionen von Arbeitsmigranten, die nach Deutschland gekommen sind, verkennt, auch als Lösung für unsere gegenwärtigen Probleme. Und das führt dann dazu, dass in den Köpfen, ich glaube, der meisten Bürger die Regierung so ja auch keine großen Alternativen hat. Alternative ist im Namen der AfD. Die Regierung hat es noch nicht geschafft und Merz, der Kanzler, auch nicht, trotz seiner vielen Reden, die Deutungshoheit zurückzugewinnen. Also was eigentlich passieren muss, ist Orientierung. Orientierung muss da sein. Wofür sind die Reformen denn gut? Was für ein Land wollen wir haben, in dem wir leben wollen, in dem auch die positiven Attribute, die Frau Weidenfeld nannte, durchgesetzt werden können für die meisten Bürger? Das ist total unklar.
Ich glaube, was eben auch wichtig ist, ist dieses Argument, wir müssen einfach besser arbeiten. Wir müssen nicht nur mehr arbeiten, sondern auch besser. Und Herr Trentmann, Sie haben das ja gesagt, die Unternehmen haben ihre Hausaufgaben auch nicht gemacht, sondern es gibt eben im Moment jedenfalls immer dieses Argument, alles sei in irgendeiner Form kaputt gespart worden. Und das ist nicht wahr. Wenn man sich die Bahn zum Beispiel anschaut, das ist ein Unternehmen, das hat einfach in den vergangenen Jahren unfassbar viel Geld zum Investieren bekommen, aber es ist einfach ein schlecht geführtes Unternehmen. Wenn man sich einen bestimmten deutschen Stahlhersteller anguckt, dann hat der in den vergangenen Jahren unglaublich viel Goodwill aus dem Bundeswirtschaftsministerium bekommen. Aber es war auch ein schlecht geführtes Unternehmen. Und dass eben nicht nur Politik, sondern eben auch Unternehmen im Grunde immer dieses Argument oder diese Flagge hissen, wir sind kaputt gespart worden, das ist eine Entschuldigung auch für nicht effizienten Umgang mit dem Geld, das man zum Investieren hat. Und für nicht gute Unternehmensführung oder nicht gute Politik.
Herr Stelter, jetzt mag der große Wurf bisher ausgeblieben sein und trotzdem signalisiert diese Regierung ja weiterhin ihren Willen zu Reform, zumindest rhetorisch. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat den Begriff von der Agenda 2030 geprägt, in Anlehnung, wir haben schon erwähnt, an die Agenda 2010 unter Rot-Grün und Gerhard Schröder, die Reform des Arbeitsmarkts und Sozialstaats. Diese Rezepte von damals, würden die auch heute wieder helfen?
Das ist, also große Antwort ist nein. Man braucht natürlich neue Antworten auf neue Probleme. Ich nehme mal ein Beispiel. Also wir haben gerade, Herr Trettmann hat es ausgeführt, die Unternehmen investieren nicht ausreichend und wir haben auch nicht mehr so viel Innovation. Und das eine ist natürlich schon, die Unternehmen haben natürlich schon investiert, aber sie haben natürlich weniger im Inland investiert, sie haben mehr im Ausland investiert, was auch normal ist in der Globalisierung. Aber wie gesagt, sie haben dem Standort Deutschland schon länger in den Rücken gekehrt. Also der Niedergang der Industrie begann ja schon vor Corona. Ich gebe Ihnen ein Beispiel mal für eine sinnvolle Reform. Innovation. Warum sind wir nicht so innovationsfähig? Und da stellt man ja fest, es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, es ist ein europäisches Problem. Und da gibt es interessante Studien, die stellen fest, dass wir in Europa uns eher im Mittechnologiebereich bewegen. Das heißt, wir machen eher so Fortentwicklungen von bestehenden Technologien, aber sind nicht so richtig gut bei den groundbreaking new technologies. Aber wenn man in den nächsten Punkt guckt, kann man feststellen, die Grundlagenforschung in Deutschland zum Beispiel ist wirklich noch sehr, sehr gut. Mit unserem Max-Planck-Institut und so weiter, da wird vieles entwickelt, aber wir schaffen es irgendwie nicht, das zu Geschäften zu machen. Und ein wichtiger Grund dafür scheint Folgendes zu sein, und zwar die Kosten des Scheiterns sind in Deutschland zu groß. Also nehmen wir an, Sie starten ein neues Geschäft, Sie fangen mit irgendwas an und das funktioniert nicht. Dann haben Sie sehr hohe Kosten, die Mitarbeiter zu entlasten, Abfindung etc. etc. Das ist in den USA ganz anders. Als der Meta-Konzern gesagt hat, wir machen jetzt hier das Metaverse, haben sie plötzlich festgestellt, oh, KI ist das neue Thema. Dann haben die 20.000 Entwickler entlassen, die am Metaverse gearbeitet haben und haben 20.000 Entwickler geheuert, um an KI zu arbeiten. In Deutschland völlig undenkbar, die Rüstkosten sind viel zu hoch. Das heißt, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, man lockert den Kündigungsschutz. Und zwar jetzt nicht für die Kassiererin, die Sprichwörter, sondern man ab einem bestimmten Einkommen geht man im Prinzip das skandinavische Modell. Es gibt einen gelockerten Kündigungsschutz, dafür ein besseres Auffangen des Staates. Und quasi gleich verbunden mit der Tatsache, dass natürlich dann dieses Auffangen des Staates zeitlich befristet ist, um den Druck zu erhöhen, dass man sich einen neuen Job sucht. Was bei IT und anderen Leuten kein Problem sein sollte. Und das wäre so eine Reform, die anknüpfen könnte an das, was damals auch gemacht wurde. Hartz-IV-Reform ging ja auch vor allem um die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Das wäre eine Möglichkeit, wo wir eine Reform durchführen, die erstmal kein Geld kostet. Und mit der wir zwei Fliegen auf eine Klappe schlagen. Wir können im Prinzip den Arbeitsmarkt flexibilisieren und könnten gleichzeitig helfen, quasi mehr Innovation auch in Europa stattfinden zu lassen oder in Deutschland.
Ich würde gerne einen weiteren Punkt dazufügen, wenn ich darf. Wir haben ja gar kein Problem eigentlich bei den Gründungen. Also das hat sich in den letzten Jahren wirklich fundamental gewandelt. Wir haben eine sehr, sehr gute Forschungslandschaft und inzwischen gelingt es, den Wissenschaftlern, den Forschern auch Unternehmen zu gründen und die auch erfolgreich zu machen. Aber die wachsen da nicht schnell genug. Mhm. Das ist ja der Riesenvorteil der USA. Da ist eine gute Idee, ein gutes Unternehmen und zack, gehören die zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. All die Unternehmen, die wir im Moment so bewundern in den USA, das sind Gründungen, die sind zum großen Teil in den letzten 20, 30 Jahren erst erfolgt. In Europa gelingt uns das nicht. Und das hat viel damit zu tun, dass der Binnenmarkt selber noch nicht gut funktioniert. Also dass wir sagen immer, Europa ist das Paradies des Freihandels. Das ist es natürlich nicht. Die nicht tarifären Handelshemmnisse in Europa, das hat der Internationale Währungsfonds dieses Jahr mal ausgerechnet, das sind 44%. Also das als sozusagen Binnenzoll. Das ist Wahnsinn. Wenn man in Europa wachsen will, dann kann man eben nicht in allen 27 Mitgliedsländern sein Produkt verkaufen oder seine Dienstleistung verkaufen, sondern man muss erstmal überall neu zugelassen werden. Auch das sind Reformen, die dringend nötig sind, die gar nicht so viel kosten, die aber natürlich bedeuten würden, dass die Nationalstaaten auf Teile ihrer Rechte und ihrer Souveränität verzichten, um eben diesen Markt gängig zu machen und dafür zu sorgen, dass Unternehmen nicht nur entstehen können, sondern dass sie auch wirklich schnell wachsen können. Im Moment gehen europäische Unternehmen, die schnell wachsen wollen, nach in die USA.
Richtig, richtig. Also um das kurz zu sagen, also wenn ich 1 Million Euro haben will als Startup, das geht noch in Deutschland. Wenn ich dann wirklich auf 50 oder 100 Millionen hoch will, dann stehe ich vor verschlossener Tür. Das ist wohl wahr. Mir scheint, also ich glaube, dahinter stecken noch größere Probleme. Das eine dreht sich um die Risikofreundlichkeit und auch Flexibilität, das sind ja auch mentale, also das sind sowohl institutionelle und strukturelle Sachen, aber das sind natürlich auch kulturelle und mentale Sachen. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich die Rolle des Staates. Und da haben wir das Problem, dass natürlich umso aktiver der Staat wird und das Risiko übernimmt, umso schwieriger wird das für den Einzelnen. Also ein Vorschlag, den ich in meinem Buch ja mache, ist, dass man sich schon ein bisschen am späten 19. Jahrhundert orientieren könnte, wo Deutschland wirklich geklotzt hat und technische Universitäten in vielen Städten angesiedelt hat, Realgymnasien eingerichtet hat und vieles mehr. Also man kann die ganze Forschungslandschaft und Innovation schon von staatlicher Seite verändern. Aber mir scheint ebenso wichtig ist, auch eine risikofreundlichere Haltung zu schaffen. Und wir reden sehr viel, wie lahm und träge Deutschland ist. Das ist vielleicht auch ein westdeutscher Blick. Also wenn wir in den Osten schauen, muss man ja konsternieren, dass in den 1990ern und 2000ern Millionen ihr Leben umgekrempelt haben. Und die große Mehrheit hat das erfolgreich gemacht, umgelernt, neue Firmen gegründet. Jetzt reden wir von Silicon Saxony und Ähnliches. Und mir scheint, dass diese Wandlungsfähigkeit und auch der Mut, sich mit Herausforderungen auseinanderzusetzen, den es ja gibt und den wir im Osten gesehen haben, der verschwindet sehr schnell in den Medien und in der Erzählung, wo es dann immer nur um Kosten und Laster und Opfergehabe sich dreht.
Herr Stelter, wir haben vorhin gefragt, warum hat Friedrich Merz bisher noch nicht geliefert? Und ein Gedanke, Herr Trentmann, hat die AfD bereits ins Spiel gebracht, als Roman Herzog seine Ruckrede gehalten hat. Da gab es noch keinen Populismus. Und was man jetzt vermuten könnte, ist, dass bei dieser Bundesregierung die Sorge da ist, dass man, wenn man tiefgreifende Reformen macht, dass man dann möglicherweise den Populisten Wähler in die Arme treiben kann. Diese Sorge, können Sie die nachvollziehen?
Ja, ich kann die Sorge nachvollziehen. Nur, ich glaube, wenn man nichts handelt, dann wird es noch viel schlimmer. Also ich glaube, wenn es jetzt nicht gelingt, wirklich Reformen durchzuführen und wenn jetzt die aktuelle Wirtschaftskrise weiter andauert, dann haben wir in der nächsten Bundestagswahl, wann immer sie denn ist, kann ich mir durchaus vorstellen, ein Szenario zu sehen, wo wir eine Mehrheit von AfD und Linkspartei im Bundestag haben, gegen die man dann nicht mehr regieren kann, gegen die beiden. Und das ist sicherlich das, was, glaube ich, wir uns alle nicht wünschen können. Und insofern brauchen wir natürlich schon die Reform. Man kann die Reform meines Erachtens auch, könnte man auch ein bisschen populismusfreier gestalten, wenn die breite Mitte eben den Konsens hätte. Wissen Sie, wir vermengen ja immer Verteilungsfragen mit Kuchengrößermachfragen. Und im Prinzip müsste man diesen Grenzbergen hinbekommen, wo eben die Grünen nicht wenn Sie den Wirtschaftsminister stellen, Gaskraftwerke bauen wollen und wenn Sie in der Opposition sitzen, der Nachfolgerin des Wirtschaftsministers vorwerfen, dass sie Gaskraftwerke bauen möchte. Wissen Sie, das ist unredlich. Wir müssen dahin kommen und sagen, okay, wir hören damit auf und wir gehen die Grundprobleme an. Und die kann man auch angehen. Und da wissen Sie, dann kann man sagen, okay, wir stabilisieren die Rente und wir meinetwegen, wir beziehen andere Einkommensarten rein. Also gerade dem Motto, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was Frau Weidenfels auch angesprochen hat, wird adressiert, indem man sagt, hier gibt es bestimmte Solidaritätsbeiträge, auch eben von denjenigen, die es besser geht. Dafür machen wir aber Reformen, die unter Umständen vielleicht erstmal unpopulär sind, vielleicht beim Kindesschutz und anderes oder auch im Renten- und Gesundheitssystem, die vielleicht nicht so populär sind, aber die ein Beitrag sind. So kann man die Geschichte schon erzählen. Vielleicht möchte ich noch ein Wort sagen, ganz kurz zum Thema Migration, weil sonst wird vielleicht vom einen oder anderen Hörer gesagt, wir haben es wurde kurz angesprochen, nicht diskutiert. Wir müssen uns dahingehend auch, glaube ich, ehrlich machen, dass Migration nicht gleich Migration ist. Es ist natürlich schon so, dass die Migration uns erhebliche Herausforderungen stellt. Zum einen in den Wohnungsmarkt ist ganz klar, wenn Sie ungefähr 7 Millionen nette Zuwanderung haben, schlägt sich das nieder. Hat die Politik nicht richtig darauf reagiert, mit mehr zu bauen. Und zum anderen schlägt es sich auch im Bildungswesen nieder. Herr Trettmann hat ja vorhin gesagt, das Bildungssystem sei noch gut. Das stimmt, aber das deutsche Bildungssystem ist ganz schlecht, wenn es darum geht, Kinder aus benachteiligten bildungsfernen Schichten zu fördern. Und überwiegend war die Zuwanderung so, weshalb eben auch unsere PISA-Ergebnisse und alle anderen Studien zurzeit wirklich erschreckend sind. Und da müsste man dringend was machen, weil sonst haben wir auch die Grundlagen nicht gelegt, dass es in Zukunft besser
wird. Sehr richtig. Ich würde darauf hinweisen, dass also viele Wähler, die die AfD wählen oder sich es überlegen, ja nicht träge sind. Die erhoffen sich ja Veränderung durch auch destruktive Maßnahmen. Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Es ist also nicht so, dass die Gesellschaft in der Bundesrepublik überhaupt keine Veränderung haben will. Es gibt eine gewisse Minderheit, sehr lautstarke Minderheit, die ja offen mit tiefgreifenden Veränderungen spielt. Und dazu gehört auch der Ausstieg aus der EU. Und da würde ich immer sagen, also das beste Mittel dagegen ist einfach mehr, jetzt gibt es ja den schönen neuen Vertrag zwischen Großbritannien und Deutschland, um den Jugendaustausch zu fördern. Einfach mehr Bürger nach Großbritannien zu bringen und vielleicht auch eine AfD-Delegation mitzunehmen, um einfach mal darauf hinzuweisen, was die wirklich großen Schäden sind, die der Brexit hinterlassen hat und die ein Ausstieg für Deutschland aus der EU auch führen würde.
Frau Weidenfeld, und gleichzeitig erleben wir ja gerade eine Debatte, ob sich die Wirtschaft nach rechts außen öffnet, angestoßen durch den Verband der Familienunternehmer. Wie nehmen Sie das denn wahr? Setzt man in Unternehmerkreisen wirklich Hoffnungen in die AfD auf die große Disruption?
Ich glaube, dass Unternehmer per se nicht anders sind als der Rest der Bevölkerung, jedenfalls was ihre politischen Orientierungen angeht. Wir sehen im Handwerk, im kleinen Mittelstand eine sehr große Unzufriedenheit mit den derzeitigen Verhältnissen. Und natürlich ist da auch die Frage, wähle ich eine extreme Partei, eine Option. Ich würde übrigens auch widersprechen, es hat in den 90er Jahren ja auch rechtsextreme Parteien gegeben. Die Republikaner, die Schill-Partei in Hamburg, die waren zum Teil auch mit in der Regierung. Also es ist nicht so, dass es die nicht gegeben hat und dass es nicht auch damals eine Antwortoption auf unbefriedigende politische Verhältnisse gewesen wäre. Damals hat auch die damalige PDS, also die Linkspartei, noch eine viel, viel größere Rolle gespielt. Aber Sie haben schon recht. Warum sind Unternehmer nicht anders als andere Bürger, was ihre politischen Orientierungen angeht? Ganz klar, weil ihre Unzufriedenheit ähnlich ist und weil sie natürlich auch unter dieser Stagnation leiden und weil sie auch, wenn, und das sind ja, ist ja für Unternehmer eine besondere Kränkung oder nochmal eine andere Kränkung als für jeden normalen Bürger und jede normale Bürgerin, wenn ich sehe, es gibt kein Wachstum mehr, wir kommen nicht mehr voran, wir kommen nicht nach vorne, dann werde ich halt bitter, wenn ich den Eindruck habe, das ist nicht meins, es ist nicht meine unternehmerische Fehlentscheidung oder Entscheidung gewesen, sondern es sind die Verhältnisse, die so sind, dass ich nicht anders kann. Und da sind wir dann eben wieder bei dieser Steuerraddebatte. Das ist im Kern, glaube ich, eine der fundamentalen Herausforderungen, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht nur ihr eigenes Schicksal wieder in die Hand nehmen können, sondern dass sie das auch gerne und optimistisch tun. Und da spielt Bildung eine riesengroße Rolle, aber da spielt Steuer- und Abgabenbelastung eine riesengroße Rolle. Da spielt aber, und das würde ich gerne auch nochmal als demokratisches Argument sagen, eine ganz große Rolle die Frage, zählt meine Stimme noch? Wenn ich zur Wahl gehe, zählt meine Stimme. Und ich muss eben sagen, seit 2005 gehen wir zur Wahl und bekommen am Ende so gut wie immer dasselbe Ergebnis. Wir kriegen immer CDU und SPD in irgendeiner Form in der Regierung. Und das ist möglicherweise eben auch was, wenn ich den Eindruck habe, egal was ich wähle, auf meine Stimme kommt es am Ende nicht an, dann bin ich eben eher bereit, extrem zu wählen, als wenn ich den Eindruck habe, ich entscheide mich jetzt wirklich für eine bürgerliche Regierung oder eine sozialdemokratische Regierung oder eine linke Regierung. Wenn ich den Eindruck nicht mehr habe, dann wähle ich eben die Randparteien und genau das passiert jetzt.
Vielen Dank. Die blockierte Republik. Kann sich Deutschland neu erfinden? Das war heute unser Thema hier im Forum bei SWR Kultur. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei dem Ökonomen Daniel Stelter, der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und dem Historiker Frank Trentmann. Sein Buch Die blockierte Republik ist bei S. Fischer erschienen und kostet 24 Euro. Am Mikrofon war Michael Ries.